Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Wussten Sie eigentlich, wie viele Psalmen vom verheißenen Messias sprechen? Nein? Das umfangreiche Werk von Norbert Lied mit dem Titel Messianische Psalmen nimmt Sie mit hinein in die hochinteressante Prophetie der Psalmen im Alten Testament und lässt uns staunen über deren exakte Erfüllung. Unentbehrlich für jeden, der sich für Prophetie interessiert. Hören Sie selbst, was diese Psalmen über Jesus und Israel zu sagen haben. Heute hören Sie die Auslegung des zweiten Teils von Psalm 69. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Symbolik der Tempelreinigungen Jesu. Wir finden in Psalm 69 also die chronologische Abwicklung der ganzen Heilsgeschichte. Das erste Kommen Jesu, Vers 5 und die folgenden, sein Sterben am Kreuz, Vers 22, seine Himmelfahrt, Vers 30 und die folgenden, und seine Wiederkunft in Vers 36. Mich hat besonders der erste Teil von Vers 10 beschäftigt, der auf die Tempelreinigung durch den Herrn Jesus hinweist. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Im Neuen Testament ist von zwei Tempelreinigungen Jesu die Rede. Die erste fand zu Beginn seines Dienstes kurz vor dem Passafest statt. Johannes 2, die Verse 13 bis 17. Die zweite kurz nach Palmsonntag am Ende seines Dienstes. Matthäus 21, die Verse 12 und 13. Warum erwähnt der Heilige Geist zwei Tempelreinigungen Jesu? Vielleicht deshalb, weil es bei der ersten Ankunft Jesu einen Tempel gab und weil es auch zur Zeit seiner Wiederkunft einen Tempel geben wird. Deuten die beiden Tempelreinigungen womöglich auf die erste und zweite Ankunft Jesu hin? Auf jeden Fall lohnt es sich, beide etwas näher und im Zusammenhang zu betrachten. Die erste Tempelreinigung stellt die Symbolik der ersten Ankunft Jesu dar. Das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Johannes 2, die Verse 13 bis 17 und Psalm 69, Vers 10. Diese Tempelreinigung geschah, nachdem der Herr sich die ersten Jünger erwählt und den Anfang der Zeichen auf der Hochzeit zu Kana gewirkt hatte, beschrieben in Johannes Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Außerdem fand sie kurz vor dem ersten von drei Passafesten statt, die in Bezug auf das Leben Jesu im Johannesevangelium erwähnt werden. Die erste Tempelreinigung ereignete sich also ziemlich am Anfang des öffentlichen Auftretens Jesu. Direkt im Anschluss an diese Tempelreinigung fragten die Juden Jesus, welches Autoritätszeichen er vorzuweisen habe, um sein Tun zu legitimieren. Jesus erwiderte, brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Dies lesen wir in Johannes Kapitel 2, die Verse 19 bis 21. Er sprach damit von seinem Opfertod am Kreuz und seiner Auferstehung am dritten Tag. Sein Tod und seine Auferstehung würden etwas völlig Neues bringen. Nebenbei erwähnt, die Bibel spricht meines Erachtens von 7 Tempeln. Erstens dem Tempel Salomos. Zweitens dem Tempel Esras bzw. Serubabels. Drittens dem Tempel des Herodes, der den zweiten Vollkommenen erneuerte und erweiterte. Viertens dem Tempel des Leibes Jesu. Fünftens dem Tempel der Gemeinde des lebendigen Gottes. Sechstens dem Tempel des Antichristen. Und siebtens dem Tempel des messianischen Reiches. Doch nun zurück zur ersten Tempelreinigung zur Zeit des herodianischen Tempels, die ein Bild für die erste Ankunft Jesu ist. Wie stand es damals um Israel? Das religiöse System der Juden war zu einem Kaufhaus geworden, zu einer gottlosen Institution innerhalb der Tempelgebäude, der geistliche Inhalt fehlte. Macht und Geldgier bestimmte die religiösen Anführer des Volkes. Geistlich waren sie bankrott. Religiosität war zu einem Geschäft verkommen und die Leiterschaft war äußerst korrupt. Selbst aus der Verwerfung Jesu und dem Verrat des Judas wurde noch Kapital geschlagen. Denn der Lohn an Judas betrug 30 Silberlinge. Rückgabe der 30 Silberlinge, worauf sie den Acker des Töpfers kauften. Mit der Tempelreinigung entlarvte Jesus die religiösen Adeligen als Diebe und Heuchler. Vergleichen Sie dazu Matthäus 23, Vers 1 und die weiteren Verse. Es war ein Angriff auf die Bestechlichkeit der Oberen, auf die Sünden des Volkes, auf ihre Unbußfertigkeit und ihren Abfall von Gott. Die erste Tempelreinigung symbolisiert die Tragik des jüdischen Zustandes zur Zeit des ersten Kommens Jesu. Nicht umsonst war unter den erwählten Jüngern Jesu kein einziger Rabbi, kein Schriftgelehrter, kein Pharisäer, kein Sadduzäer und auch kein Priester. Erst später kam der Gelehrte Paulus hinzu, der sich selbst als unzeitige Geburt bezeichnete, im 1. Korintherbrief Kapitel 15, Vers 8. In der gleichen Gefahr stehen auch wir heute. Man betreibt die Gemeinde bzw. Kirche vielerorts wie ein Geschäft mit einem genau durchdachten System, einem ausgeklügelten Management, aber ohne Inhalt bzw. Kraft des Heiligen Geistes. Doch ohne Kreuz, ohne Auferstehung und ohne das Bekennen von Sünde und Schuld kann keine Gemeinde gebaut werden. Die Bibel warnt vehement, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Dies lesen wir im 2. Korintherbrief Kapitel 6, die Verse 14 bis 18. Das Resultat unheiliger Vermischung ist göttliches Gericht. Wir lesen in 1. Korinther 3, die Verse 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Was bedeutet das? Wenn wir es zulassen, dass eine lokale Gemeinde mit Antigöttlichem infiltriert wird, dann wird Gott es zulassen, dass diese Gemeinde früher oder später verdirbt. Wo sind denn die Gemeinden zu Ephesus oder zu Laodicea geblieben? Man findet in der Türkei vielleicht noch ein Hinweisschild, mehr nicht. Wir dürfen aber keinesfalls hochmütig auf andere blicken, sondern müssen stets auf uns selbst Acht geben. 1. Korinther 10, Vers 12 sagt, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Denn wer mit einem Finger auf andere zeigt, der zeigt mit drei Fingern auf sich selbst. Aber wir müssen wachsam sein, warnen und diejenigen ermutigen, die die Gefahr erkennen. John MacArthur schreibt über die damalige Religiosität Israels: Zugunsten einer Werkgerechtigkeit hatte Israel Gottes Gnade aufgegeben. Ihre Religion war äußerst gesetzlich, durchdrungen von Heuchelei, selbstgerechten Werken, künstlichen Vorschriften und bedeutungslosen Zeremonien. Sie war voller Irrlehren und basierte viel mehr auf der physischen Abstammung von Abraham als auf seinem Glauben. Eines fällt bei der ersten Tempelreinigung auf. Nicht nur Geldwechsler, sondern auch Rinder, Schafe und Tauben befanden sich im Tempel. Die Rinder und Schafe trieb Jesus mit einer Geißel aus dem Tempel. Die Tische der Geldwechsler stieß er um, so lesen wir es in Johannes Kapitel 2, Vers 15. Mit den Tauben ging er ganz anders um. Zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft oder tragt das weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Vers 16. Die Tauben befanden sich wahrscheinlich in Käfigen. Hätte Jesus diese umgekippt, wären die Tauben womöglich verletzt worden. Das wollte er nicht. Deshalb befahl er, die Tauben hinauszutragen. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Herr Jesus nie unbedacht oder aus Wut handelte. Er geriet nie außer Kontrolle, sondern tat alles unter der Leitung des Heiligen Geistes. Die Tauben wurden also mit Milde behandelt und kamen nicht unter das Gericht. Möglicherweise gibt es da auch noch einen prophetischen Aspekt. Die Taube symbolisiert den Heiligen Geist. Dieser sollte eines Tages auf die 12 Apostel kommen und dadurch sollte die Gemeinde entstehen. Seine Jünger, außer Judas Iskariot, sollten nicht unter Gottes Gerichtsurteil über Israel und Jerusalem fallen. Der Geist Gottes ruhte auf ihnen und sie sollten eine neue Generation von Gläubigen bilden. Der Herr ging mit ihnen anders um als mit der frommen Oberschicht Israels. Die Gemeinde Jesu wird ebenfalls nicht unter das Gericht Gottes über diese Welt fallen, sondern durch den Heiligen Geist entrückt werden.
Die Versammlung in der Luft, wenn der Herr die Seinen ruft, wenn von jedem Land die Heilige.
Weißen Kleidern angetan.
Die zweite Tempelreinigung stellt die Symbolik der zweiten Ankunft Jesu dar. Wir lesen in Matthäus Kapitel 21 die Verse 12 bis 14. Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Diese Tempelreinigung fand im direkten Anschluss an Palmsonntag statt. Beim triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem, der gleichzeitig eine Vorschattung für seine Wiederkunft ist, rief das Volk: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Matthäus 21, Vers 9. So steht die zweite Tempelreinigung also im prophetischen Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit und mit dem dann neu errichteten Tempel. Denn wenn Jesus wiederkommt, wird das Volk Israel ihm, seinem Messias, zujubeln und ihm mit den Worten huldigen aus Matthäus 23, Vers 39 und Psalm 118, Vers 26: Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Was aber wird das für ein Tempel sein, der vor der Wiederkunft Jesu gebaut wird? Eine entsetzliche Räuberhöhle. Darum sagt der Herr bei der zweiten Tempelreinigung: Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Matthäus 21, Vers 13. Auch der zukünftige Tempel wird zu einer grauenhaften Stätte werden, denn der Gräuel der Verwüstung wird darin aufgerichtet sein. Der Antichrist wird sich in den Tempel setzen und sich als Gott ausgeben. Dieser Tempel wird sozusagen zur Höhle des Antichristen, des Widersachers, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Der Antichrist wird mit schmeichlerischen, betrügerischen Worten die Gunst des jüdischen Volkes erlangen. Vielleicht wird er sogar selbst den Tempel erbauen lassen und sich dann darin zum Gott küren lassen. Eine geistliche Räuberhöhle sozusagen. Als Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählte, sprach er in Lukas 10, Vers 30, ein Mensch fiel unter die Räuber. Das ist genau das, was Israel unter dem Antichristen und den antichristlichen Völkern widerfahren wird. Israel wird weder in seiner Religiosität noch im Wiederleben des Levitentums, der Priester, noch an der sogenannten Klagemauer wahre Hilfe finden, sondern nur im barmherzigen Samariter, dem Herrn Jesus Christus. Der Mann, der aufgrund des Volkswillens anstelle von Jesus freigelassen wurde, hieß Barabbas, was Sohn des Vaters bedeutet. So wurde er praktisch zum antichristlichen Gegenspieler Jesu, welcher der wahre Sohn des Vaters ist. Von Barabbas heißt es ausdrücklich in Johannes 18, Vers 14, Barabbas aber war ein Räuber. Das jüdische Volk hat den Messias Jesus abgelehnt. Den räuberischen Antichristen aber wird es freudig annehmen. Jesus sagte zu seinem Volk in Johannes Kapitel 10, Vers 1, Wahrlich, wahrlich, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, wie Jesus es getan hat, der ja selbst die Tür ist, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Genau das aber wird der Antichrist tun, der vom Teufel manipuliert, heuchlerisch in das jüdische Volk hineinsteigen und sich dort integrieren wird. Dieser bösartige, von Satan inspirierte Mann wird die ganze Situation nicht nur in Israel und Europa, sondern weltweit umkrempeln. Was uns heute noch unmöglich erscheint, wird alles möglich werden, wenn der Antichrist die Weltbühne betritt. Er wird mittels Zeichen und Wundern Satans, der Gott der Nationen ist, die ganze Welt verführen. Da kann innerhalb weniger Tage auch das möglich werden, was die Europäische Union in 30 Jahren nicht geschafft hat.
Alle Herren dieser Welt müssen eines Tages gehen, doch den Herrn der Herrlichkeit werden wir bald kommen sehen. Jesus kommt wieder.
Die Wiederkunft Jesu. Der Herr Jesus wird wiederkommen, den Gräuel der Verwüstung beseitigen und ein hochheiliges bzw. allerheiligstes salben, wie es in Daniel Kapitel 9, Vers 24 steht. Er wird den wahren Tempel aufrichten, ihn zu einem Bethaus für alle Völker machen und die Blindheit und Lähmung Israels wegnehmen. In Matthäus 21, Vers 14 lesen wir, es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. In Jesaja Kapitel 56, die Verse 6 und 7 sagt Gott, Die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. In Maleachi 3, die Verse 1 und 2 steht, Plötzlich wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr suchet, und der Engel des Bundes, nach dem ihr begehret. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wer aber wird den Tag seiner Zukunft ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Goldschmieds und wie die Lauge der Wäscher. Dass die Wiederkunft Jesu unaufhaltsam näher rückt, zeigt uns die Tatsache, dass die Neubesiedlung Israels durch zuvor gefangene Juden, die aus den Nationen zurückgekehrt sind, wie es in Psalm 69, Vers 34 steht, schon lange vollzogen ist. Darum steht geschrieben in Psalm 69, Vers 33, 35 und 37, Wenn das die Elenden sehen, werden sie sich freuen. Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben. Himmel und Erde sollen ihn rühmen, die Meere und alles, was sich in ihnen regt, und die seinen Namen lieben, werden darin wohnen. Aber auch der Leib wiedergeborener Christen ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 3, Vers 16. Wie gehen wir mit unserem Leben um? Das Leben der Kinder Gottes sollte ein Bethaus sein. Ist es im Laufe der Zeit zu einer Räuberhöhle geworden? Wir sollten unser Leben mit Eifer für die Sache des Herrn einsetzen, wie wir es bei Jesus sehen. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Gibt es da andere Dinge, die Sie völlig in Beschlag nehmen? Dreht sich in Ihrem Leben alles nur noch ums Materielle? Ist da Machtgier, Geldliebe und Ehrsucht? Beherrschen Eifersucht, Neid und Missgunst Ihr Leben? Sind es weltliche Dinge, die Sie mehr und mehr erfüllen? Ist das Christsein nur noch eine Fassade? Muss man sie unter denjenigen von 2. Timotheus 3, Vers 5 suchen, von denen es heißt, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Die Worte im Psalm 69 haben mich sehr bewegt. Lass nicht zu Schanden werden an mir, die auf dich hoffen. Schauen andere zu ihnen auf, weil sie ein Vorbild gelebten Glaubens sind? Oder wären sie enttäuscht, wenn sie wüssten, dass... Finden vielleicht suchende Menschen den Weg zu Jesus nicht, weil es an uns, an ihnen und mir liegt? Ganz gewiss ist es hohe Zeit, unseren Leib, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist, von allem Unheiligen zu entrümpeln und ihn neu für den Herrn und seine Sache zu heiligen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten den zweiten Teil der Auslegung vom Psalm 69 aus dem Buch Messianische Psalmen von Norbert Lied. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.